Ja, liebe Gemeinde, meine letzte Predigt handelte von Jesus und der Heilung einer verkrümmten Frau. Und das alles im Rahmen eines damaligen männlichen Gottesdienstes. Diese Predigt hatte etwas Wegweisendes für mich, auch in Bezug auf unsere Gemeinde. Es gab drei Punkte in dieser Predigt. Das erste, sei frei von deinen Verkrümmungen. Wir haben festgestellt, auch wir haben Verkrümmungen in unserem Leben und Jesus will manchmal einfach sagen, sei frei, richte dich wieder auf. Das zweite, entwickle einen wertschätzenden Charakter. Jesus hat hier in dieser Szene eine Wertschätzung an den Tag gelegt, von der man nur träumen kann und von der man so viel lernen kann. Und der dritte Gedanke, Gottesdienste feiern, wie Jesus es tat. Der heutige Predigttext berührt die ersten dieser beiden Themenbereiche. Sei frei von deinen Verkrümmungen, aber auch entwickle einen wertschätzenden Charakter. Ich habe mir diesen Text ausgesucht, mit dem ich schon jetzt 1,5 Jahre so ein bisschen schwanger gehe, sage ich mal, der mich immer wieder beschäftigt, weil ich glaube, dass wir das irgendwie gerade nötig haben, auch ich, auch wir als Gemeinde, von so mancher Verkrümmung loszukommen und auch einen wertschätzenden Charakter zu entwickeln. Ich möchte den Text lesen. Er steht im Hebräer 10, 23 und 24. Hebräer 10, 23 und 24. Ich lese nur diese beiden Verse. Wer den ganzen Kontext mal lesen will, kann das dann zu Hause gerne tun. Das ist ein spannender Kontext. Ich werde auch ein bisschen was dazu sagen, aber diese beiden Verse möchte ich heute in den Mittelpunkt stellen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und lasst uns nicht wanken, denn er, Gott, ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Ich lese es nochmal. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Warum schreibt der Verfasser diesen Text? Der Schreiber des Hebräerbriefes hat eine Gemeinde vor Augen, die im Begriff ist, im Glauben müde zu werden. Glaubensmüdigkeit. Sie stehen sogar in der Gefahr, dem christlichen Glauben den Rücken zu kehren. Warum? Das Ausbleiben der Wiederkunft Christi macht ihnen zu schaffen. Ihre ganze Hoffnung damals und bei dieser Gemeinde vielleicht besonders war auf die Wiederkunft Christi bezogen, sprich, wenn das jetzt nicht bald stattfindet, dann gibt es keine Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Also die Hoffnung ist nicht auf ihren Lebensalltag bezogen. Christus wirkt in unseren Alltag, sondern auf den Punkt, an dem Jesus wiederkommt. Da war alle Hoffnung hin verortet. Und jetzt kommt er nicht. Noch nicht. Der Verfasser, ein gebildeter jüdischer Christ mit dem besten Griechisch, das wir im Neuen Testament finden, macht jetzt Folgendes. Er versucht ihnen deutlich zu machen, warum sie festhalten sollen. Und er nimmt jetzt den alttestamentlichen Opferkult und setzt ihn in Verbindung mit dem Christusopfer, also Jesus, der für uns Menschen stirbt. Und er macht dann oder entwickelt dieses Bild des endgültigen hohen Priesters. Zugegeben, nicht ganz unsere Lebenswelt. Wie war das noch mit dem hohen Priester und dem Tempel haben wir auch nicht und das sind jetzt nicht so unsere Lebensbezüge. Das kannten die damals schon. Aus dieser Tradition kamen sie, Jahrtausende. Dieser Jahwe und dann irgendwann der Tempel und wie man diesen Gott feiert. Und was aber für uns heute auch gilt, Ich versuche das einfach für uns heute jetzt deutlich zu machen. Was der Verfasser sagen will, ist Folgendes. Alles, was uns Menschen je von Gott getrennt haben möge, ist mit diesem hohen Priester Christus weg. Es gibt keine Trennung mehr. Wir wissen vielleicht noch, der hohe Priester konnte als einziger in das Allerheiligste des Tempels einmal im Jahr, um die Sünden vor Gott des ganzen Volkes sozusagen hinwegnehmen zu lassen. Nur er durfte da rein. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber, alle von uns gehören in diesen heiligsten Bereich des Tempels. Er will sagen, ihr gehört alle in den Tempel. Wir gehören da alle rein, in das Haus Gottes. Wir gehören in die Gemeinschaft Gottes. Die Hoffnung ist da, ist jetzt schon da. Nicht erst, wenn Christus wiederkommt. Die Hoffnung gilt jetzt. Der Tempel, Christus, Gottes Gegenwart spürbar. Das Allerheiligste. Wir, von Gott angenommen, seine Liebe spürbar. Vielleicht verstehen wir ein bisschen, was er deutlich machen will. Das gilt jetzt in unserem Alltag, in unserem Chaos, in unserer Not, in unserer Krankheit, in all dem, was nicht ist, wie wir es uns wünschen oder erhofften. Das will der Verfasser den müde gewordenen Hebräern vor Augen malen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis dieser Hoffnung. Diese Hoffnung, dass Christus jetzt schon Wärme und Licht in unser Leben bringt. Bleibt an dem dran, wankt nicht. Und dann schiebt er diesen Satz nach, denn Gott ist treu. Glaubt an die Treue Gottes. Wie steht es um uns? Wie steht es um dich, um sie, um mich? Sind wir müde geworden? Im Glauben, im Leben? Wo ist die Leidenschaft für die Sache Gottes? Wo ist sie hin? Ihre, meine, unsere Leidenschaft als Gemeinde? Wir sind nicht so sehr in der ausbleibenden Wiederkunft von Jesus verfangen. Das ist bei uns nicht so das Thema. Das war damals bei Ihnen das Thema, warum Sie müde geworden sind. Vielleicht sind es bei uns andere Dinge, gefangen im Stress und vielleicht auch im Konsum, Bequemlichkeit. Aber vielleicht auch, weil unsere Hoffnungen, dass manches Leid verschwindet, nicht erfüllt wurde. Dass manche Hoffnung, die wir auf Jesus hatten, dass sich doch etwas ändert und es sich noch nicht geändert hat. Oder vielleicht sind es einfach auch theologische Streitigkeiten, die uns müde gemacht haben. Ich hoffe, dass dieser Text auch uns wachrütteln darf, im besten Sinne wachrütteln. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Lasst uns nicht wanken, denn er ist treu. Gottes Herz schlägt für uns. Lasst uns das wieder neu fassen. Gott will so manche Verkrümmung in uns, so manche Bindung befreien uns davon. Er hat Hoffnung für dich und für mich. Nicht erst später, schon jetzt. Und auch für uns als Gemeinde. Ich habe ein Buch gelesen letzte Woche von Horst Koskowski, von unserem Horst Koskowski aus der Gemeinde. Manche haben es ja mitbekommen, wir haben es ausliegen. Er hat es ganz frisch aufgelegt, sein erstes Buch, 41 Jahre als Missionar in Indien. Und ich habe das gelesen und ich habe einfach gestaunt. Nicht, dass da so viel anders ist. Da ist so vieles anders. So viel Armut, so viel Leid. Ich habe gestaunt über die Hoffnung. Die Christen dort, die Hoffnung, jeden Tag Hoffnung haben, dass Gott ihnen hilft, obwohl die so viel Not und Elend haben. Denen sterben Leute weg, weil sie halt nicht ins Krankenhaus können, weil es halt keins gibt. Und sie haben Hoffnung. Sie haben Kraft. Sie vertrauen diesem Gott und sie sind den Behörden ausgeliefert. Sie setzen ihre Hoffnung auf Christus. Und wie er das so beschreibt und auch andere, die da zu Wort kommen und das beschreiben, das hat mich beeindruckt. Und ich habe mich gefragt, Mensch, ich habe manchmal schon keine Hoffnung, wenn irgendwas Kleines nicht ganz so funktioniert und denke, oh, das hat mir Mut gemacht. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, der Hebräerbriefschreiber will uns Mut machen. Glaubt, dass dieser Gott euch treu ist, auch wenn, was weiß ich nicht, alles gerade zu zerbrechen droht. Er ist da. Und es gibt einen Weg, es gibt einen Weg. Auch für dich. Dieser Text macht mir Mut, die Treue Gottes hochzuhalten und zu feiern. Was sind denn unsere Gebete? Was sind unsere Gottesdienste? Orte, Zeiten, wo wir Gottes Treue feiern, zelebrieren. Lasst uns das hier machen und lasst uns das zu Hause machen. Nicht, weil man es macht, sondern weil wir diese Hoffnung zelebrieren. Doch dieser Text endet hier noch nicht. Also das ist der Hintergrund. Er will ihnen diese Hoffnung groß machen, aber dann geht es weiter. Die Treue Gottes kann nämlich noch viel mehr. Sie will Spuren in unserem Charakter hinterlassen. Die Treue Gottes will Spuren in unserem Charakter hinterlassen. Und deswegen heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns anreizen zur Liebe einander und zu guten Werken. Ich will es mal so sagen, Gott hat mit allem, was er über uns denkt und für uns tut, immer auch unser Miteinander im Blick. Es scheint für Gott undenkbar, dass wir als seine einzelnen Kinder Hoffnung und mit Gott glücklich sind, aber unser Miteinander nicht gelingt. Das geht bei Gott nicht zusammen. Im Gegenteil, wir dürfen als seine Kinder, weil wir uns so sehr von ihm geliebt und angenommen wissen, genau deswegen dürfen wir einander uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken, wie es hier formuliert wird. Ich ahne, dass es sogar so ist. Ich spitze das noch mal ein bisschen zu. Zur vollen Entfaltung unserer Gotteskindschaft kommt es vielleicht erst dann, wenn diese Charaktereigenschaften sich entwickeln dürfen. Also anders gesagt, unsere Gotteskindschaft ist vielleicht noch so klein, wenn wir immer bei uns bleiben. Aber sie wird größer, sie kommt zur Entfaltung, wenn die Liebe sich ausbreiten kann, wir einander anreizen zu guten Werke und zur Liebe, einander anspornen. Dann kommt die Gotteskindschaft zur Entfaltung. Früchte entstehen, so lesen wir es oft in der Bibel. Friede, Freude, Kraft, Hoffnung. Acht haben aufeinander, dieses Wort Acht haben oder einander achten, ist eh genial. Wenn ich jemand achte, dann ist das nicht damit getan, dass ich, okay, ich muss dem was Gutes tun, mache ich, fertig. Wenn ich jemand achte, dann bedeutet die Person mir was, dann habe ich Hochachtung, dann schätze ich, dann wertschätze ich. Anreizen oder man könnte auch sagen anspornen, auch hervorragende Begriffe. Das heißt auch hier nicht, ich mache irgendwas, damit ich es gemacht habe, sondern da ist Leidenschaft mit dabei. Einander anreizen, das ist was Positives, was Schönes. Nicht, hey, du solltest aber auch ein bisschen mehr lieben und ein bisschen mehr gute Werke tun, sondern der andere sieht es vielleicht bei mir oder ich ermutige ihn oder sie, etwas zu tun. Das ist ein ganz positives Vorzeichen. So, jetzt könnte der Teil der Predigt kommen, wo ich ganz viele tolle Ratschläge gebe, wie das denn heute aussehen könnte. Wie können wir denn das machen, einander anreizen zur Liebe und zu guten Werke? Habe ich ganz viel auf Lager. Für euch und für mich. Ich möchte es anders machen. Ich erzähle uns eine Geschichte. Und in dieser Geschichte soll deutlich werden, wie das vielleicht aussehen kann. Folgende Geschichte. Ein paar Freunde besuchen einander. Alle hatten am vergangenen Sonntag denselben Gottesdienst besucht. Er handelte von unserem heutigen Predigttext. Sie unterhalten sich. Es geht zunächst um ihre Berufe, dann um ihr privates Ergehen und dann kommen sie zum letzten Sonntagsgottesdienst. Alles wird bewertet. Predigt, Technik, Musik, Lektorin. Vor allem die Dinge, die nicht so gut liefen, werden genauer angeschaut, angeprangert oder wie auch immer man das nennen möchte. Und plötzlich sagt einer, ups, irgendwie hat das, was wir gerade tun, nicht so viel mit dem Predigtinhalt zu tun, meint ihr nicht? Ging es da nicht um einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken? Und was machen wir hier? Wir beurteilen und kritisieren. Da dreht einer den Spieß einfach um. Er fängt plötzlich an zu erzählen über ein, zwei Personen aus dem Gottesdienst, die er sehr schätzt. Und sagt, was ihnen an diesen Personen gefällt und worin sie ihm Vorbild sind. Der Nächste bemerkt, dass er Leute im Gottesdienst gesehen hat, die eigentlich bedrückt waren. Und er dann sagt, Mensch, ich hätte doch auf sie zugehen können und sie fragen, wie es ihnen geht, aber wie immer, ich habe mich mit den Leuten unterhalten nach dem Gottesdienst, mit denen ich mich halt immer unterhalte. Ein anderer oder eine andere, genauer gesagt, überlegt sich, wer in der Gemeinde Hilfe brauchen könnte. Die nächsten 30 Minuten sind voller Ideen und Gedanken, was sie Gutes tun könnten. Aber es geht noch weiter. Das Ganze schaukelt sich weiter hoch, nämlich einer fängt plötzlich an und sagt, hey du bist doch ein guter Zuhörer. Wärst du nicht was fürs Seelsorgeteam? Wir haben ein Seelsorgeteam und die kümmern sich um Menschen, die brauchen jemanden, der zuhört. Sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken. Und wie ist es mit dir, sagt die Person dann. Ich sehe, dass du wunderbar kochen kannst. Ich sehe dich gerade bildlich vor mir auf der Kinderfreizeit und du kochst für die Kinder. Ach, da müsste ich aber Urlaub nehmen. Na und? Muss ich mal drüber nachdenken. Hey du, und du bist doch der Oberhandwerker. Wie werden das so als Hausverwalter in der Gemeinde? Und eine Nächste sagt, hey, wisst ihr, wir haben alle Kinder. Wie wäre es, wenn wir den nächsten Ausflug nicht nur für uns machen, wie immer, sondern wir nehmen ein paar Kinder aus der Kirchennachbarschaft mit. Und dann trauen die sich immer mehr, bis der Letzte zum Schluss sich was ganz Krasses traut und sagt, hey du, mal ganz ehrlich, du hast eine ganz schöne Stange Geld. Könntest du dafür vielleicht nicht für das Kinderprojekt mal was locker machen? Also wäre das vielleicht nicht das, was dran wäre? Der Abend endet, alle gehen auseinander, völlig anders wie sonst. Irgendwie erfüllt. Zwar mit ein paar To-Dos, aber irgendwie mit einem Ansporn, den sie schon lange nicht mehr erlebt haben. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Ich komme zum Schluss. Der Verfasser des Hebräerbriefs will die Gemeinde aus ihrer Müdigkeit heraus ermuntern, nicht gemein aufrütteln, ermuntern. Schaut erstens auf die Treue Gottes und glaubt das wieder ganz neu, dass er nicht erst bei der Wiederkunft, sondern schon jetzt in euren Alltag Lebenshoffnung bringt. Er hat einen Weg für dich, er hat ihn, es gibt einen. Und zweitens, die Treue Gottes hat Auswirkungen auf euer Miteinander. Probiert das mehr aus, wie ihr euch anreizen könnt zur Liebe und zu guten Werken. Dazu segne auch uns der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.